Dieses Sprichwort ist vermutlich allen bekannt. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse. In meiner Rekrutenschule fand dieses Sprichwort häufige Anwendung. Die Katze war meistens ein Offizier und die Mäuse waren wir Rekruten. Stundenlang mussten wir verschiedene Übungen wiederholen, Manipulationen am Gewehr, das Verhalten bei Atomalarm und so weiter. Und sobald die Luft rein war, die Katze, der Offizier aus der Sichtweite, gab es eine außerordentliche Pause. Ein Rekrut schob Wache, damit, wenn die Katze wieder kommt, wir fleißig weiter üben konnten. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse. Ich glaube, jeder von uns kann irgendeine Geschichte erzählen, wo er so eine tanzende Maus war. Man spricht ja auch von der sturmfreien Bude, wenn die Eltern weg sind und so weiter. Also doch ein Sprichwort, das in unseren Reihen vermutlich die Anwendung ziemlich bekannt ist. Und etwas Ähnliches geht es im Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern im Blick auf seine Himmelfahrt und Wiederkunft erzählt. Es gehört zu den fundamentalen Überzeugungen des christlichen Glaubens, dass Jesus, der Auferstandene, ein zweites Mal wieder auf dieser Erde erscheinen wird. Wenn wir das nicht erwarten würden, würden wir eigentlich damit sagen, dass Gott tot ist. Dass Jesus nicht auferstanden ist. Aber er ist auferstanden. Deshalb warten wir auf ihn. Jederzeit könnte das geschehen und deshalb leben Christen das ganze Jahr hindurch im Advent. Christen warten auf Jesus und nicht auf den, der in der Krippe kommt. Das ist nämlich schon längst geschehen, sondern auf den wiederkommenden Christus. Und in der Offenbarung macht Jesus uns eindringlich darauf aufmerksam, vergesst es nicht, ich komme so unerwartet wie ein Dieb, glücklich wer wach bleibt und seine Kleider anbehält, dann wird er, wenn ich komme, nicht nackt dastehen und sich nicht schämen müssen. Es ist Jesus wichtig, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Und deshalb erklärt Jesus seinen Jüngern in verschiedenen Bildern und Gleichnissen, was in der Zeit des Wartens wichtig ist. Er erklärt ihnen und erklärt auch uns natürlich, wie wir warten können, damit wir, wenn er wiederkommt, nicht unangenehm überrascht werden. Im Gleichnis, das wir heute anschauen, beantwortet Jesus die Frage, woran erkennt man einen treuen, klugen Diener? Der treue und kluge Diener ist nämlich der, der bereit sein wird, wenn Jesus kommt. Und deshalb ist es schon wichtig, wenn wir wissen, was denn diesen klugen und treuen Diener ausmacht, auf was man dann achten muss. Jesus stellt zwei verschiedene Verhaltensweisen einander gegenüber, spricht nämlich vom treuen und vom bösen Diener. Oder man könnte auch vom glücklichen und vom autonomen Diener sprechen. Und wir beginnen mit dem glücklichen Diener, mit dem auch Jesus seine Erzählung beginnt. Ein Diener ist immer einem Herrn ergeben, sonst ist er kein Diener. Er erledigt Aufgaben im Auftrage seines Herrn. Und Jesus spricht von einem Herrn, der für eine kurze und unbestimmte Zeit verreisen wird und seinem Diener noch eine Anweisung gibt. Jesus erzählt, ein Herr hatte seinen Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Ein klarer Auftrag. Nicht so etwas Schwammiges. Schau zum Rechten. Ja, was ist dann zum Rechten schauen? Nein, es ist ein ganz konkreter Auftrag. Eigentlich keine komplizierte Aufgabe. Er muss nur dafür sorgen, dass die Dienerschaft praktisch ihren Lohn bekommt. Sicher eine verantwortungsvolle Aufgabe, weil er damit über einen großen Reichtum verfügen konnte. Aber ansonsten war das eine einfache und überschaubare Aufgabe. Er war weder für das ganze Haus noch für die Beschaffung der Mittel verantwortlich. Er musste nur, wirklich nur dafür sorgen, dass die Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen bekommt. Dieser Job war bestimmt keine Überforderung. Er ist sogar erstaunlich einfach. Es ist erstaunlich einfach, was der Herr von seinem Diener verlangt. Und vielleicht waren die Jünger auch etwas überrascht über diesen einfachen Auftrag. Das kann doch jeder. Und damit sagt uns Jesus, dass seine Erwartungen unsere Kräfte nicht übersteigen werden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen einen unsichtbaren Berg vor sich herschieben, in dem sich aufgehäuft hat, was sie meinen, was sie tun müssten, um Gottes Ansprüchen gerecht zu werden. Aber sie schaffen es eben nicht. Deshalb wächst der Berg immer größer und ist immer schwieriger, diesen Berg von sich wegzuschieben. Und schlussendlich müssen sie aufpassen, dass sie von diesem Berg nicht erdrückt werden. Und manche laufen dann einfach davon, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten. Weil sie merken, ich kann das nicht. Das ist zu schwierig. Vielleicht Leute, die anders gestrickt sind, die systematischer sind als ich, die mögen das bewältigen, aber ich bewältige das nicht. Ich bin dem Anspruch, dem ich denke, dass Gott an mich hat, nicht gewachsen. Und bevor mich der Berg erdrückt, verschwinde ich. Wer so lebt, läuft mit einem unterschwelligen schlechten Gewissen herum. Und beim Lesen der verschiedenen Berichte über die Endzeit beschleicht uns dann Fragen, wie das kommen wird. Werden wir es schaffen? Werde ich bereit sein? Ich schaffe es ja schon nicht, wenn es normal läuft, wenn es uns gut geht. Wie soll ich es dann schaffen, wenn es weitergeht? Werde ich genug stark sein? Ist mein Leben heilig genug? Bin ich treu genug? Und wir haben uns damit abgefunden, dass wir schwach seien. Das höre ich viel. Das ist so wie der Nothahn, den man ziehen kann. Ja, die Anforderungen des Glaubens sind riesig, aber wir sind ja schwach und Gott weiß, dass wir schwach sind. Und dann ist ja alles nicht so schlimm. So ist quasi wie das Ventil, wo wir versuchen, diesen Berg, der uns fast erdrückt, leichter vor uns herzuschieben. Und wir haben uns damit abgefunden, dass wir in uns die Meinung tragen, man kann gar nicht so leben, wie es Gott gefällt. Das geht gar nicht. Und wir haben uns mit dieser Idee abgefunden und das finde ich dramatisch. Wenn unser geistliches Leben so funktioniert, wird die Freude am Herrn Theorie bleiben. Und statt unser Glaube innerlich befreit, erstickt er uns. Wie befreiend ist es doch, wenn Jesus hier den Jüngern aufzeigt, dass sie eine überschaubare und für jeden erfüllbare Aufgabe haben. Und vielen Christen fällt es schwer zu glauben, dass die Erwartungen nicht so groß sind, die Gott an uns hat. Sie tun sich schwer mit der Tatsache, dass die Gebote Gottes nicht schwer sind. Johannes schreibt, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und aufgepasst, und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Das finde ich ein super Vers. Das wäre ein Vers, den man mal ins Klo hängen kann oder in die Küche oder wohin. Ist nicht schwer. Vielleicht macht sich in dir ein innerer Reflex bemerkbar. Gerne würdest du Johannes widersprechen und ihm erklären, dass er das falsch sieht. Die Gebote Gottes seien alles andere als leicht zu befolgen. Und egal wie du dich gegen Johannes wehren möchtest, Johannes würde bei seiner Aussage bleiben und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Statt mit dieser Aussage des Johannes zu kämpfen, tun wir besser daran, unsere Überzeugungen, unseren Glauben selbstkritisch anzuschauen. Was glauben wir eigentlich, was Gott von uns erwartet? Du musst dir überlegen, welche Gebote du für wichtig und notwendig hältst, die du nur unter größter Kraftaufwendung halten kannst, wenn überhaupt. Und dann sprich mit Gott darüber und lies in der Bibel und schaffe dir Klarheit darüber, ob es sich tatsächlich um eine Erwartung handelt, die Gott an dich hat. Vielleicht ist das Gebot, dass du nicht ausleben kannst, eine Tradition oder eine Vorschrift, die mit den Geboten Gottes eigentlich gar nichts zu tun hat. Hat vielleicht mit deiner Erziehung zu tun, hat vielleicht mit der Struktur deiner Persönlichkeit zu tun, aber nichts mit den Geboten Gottes. Und vielleicht kann es hilfreich für dich sein, das mit einem Seelsorger anzuschauen. Jedenfalls war die Aufgabe, die der Herr seinem Diener gab, überschaubar, leicht und deshalb auch gut zu erfüllen. Und der erste Diener in diesem Gleichnis erfüllte diese Aufgabe auch mit Bravour. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Dieser Diener kann vom Besuch seines Herrn nicht überrascht werden. Natürlich, er war bestimmt überrascht, als er kam, weil er ihn ja auch nicht erwartet hat, dass niemand wird ihn erwarten, aber es war eine freudige Überraschung. Es war eine freudige Überraschung für ihn. Er hatte nämlich nichts zu verbergen, im Gegenteil. Wie glücklich kann sich dieser Diener schätzen, wie glücklich kann er sein, denn sein Herr wird sich über ihn freuen und er wird ihn für seine Treue belohnen. Der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Jesus sprach von seiner Wiederkunft. Er ist dieser Herr in dieser Erzählung, der wiederkommt und seinen Diener belohnen wird. Mit anderen Worten sagt Jesus in Bezug auf seine Wiederkunft, so wird der treue und kluge Diener in der Herrlichkeit, als im Himmel reich, beschenkt werden. Jesus wird die Treue belohnen. Kommen wir zum zweiten Diener, zum Autonomen. Der zweite Diener reagierte völlig anders. Jesus erzählt weiter, wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Dieser Diener hatte denselben überschaubaren und einfachen Auftrag. Die einzige Anforderung war, dass er das anvertraute Gut nicht missbraucht. Doch genau das tat dieser Diener. Er dachte sich, mein Herr kommt lange nicht zurück. Der bleibt lang weg. Mit anderen Worten, warum soll ich das tun, was er mir sagt? Warum soll ich die Dienerschaft mit Essen versorgen? Ich bin doch nicht blöd. Das brauche ich lieber für mich selber. Ich habe alle Möglichkeiten, das selber zu nutzen. Ich will Spaß haben. Das ist schließlich eine einmalige Gelegenheit. Diese Chance, das ist die Chance meines Lebens und die will ich bestimmt nicht verpassen. Er fängt an, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prasst. Er missbraucht das Vertrauen seines Herrn. Er spielt sich selber als Herr und Besitzer auf, als ob alles ihm gehören würde, als ob er das Sagen hätte. Er nimmt seinem Herrn seine Stellung weg, verprasst das Geld, das eigentlich der Dienerschaft zustände, stattdessen schlägt und unterdrückt er sie. Das ist Korruption in Reinkultur. Der Diener hatte sich der Verantwortung gegenüber seinem Herrn entzogen und wurde sozusagen autonom. Autonom heißt ja, dass ich mir meine Regeln selber gebe. Nomos kommt ja von Gesetz und Auto. Selbstständig wissen wir, also autonom. Sich selbst ein Gesetz zu geben. Das ist der Charakter der Autonomie. Und die Geschichte gibt uns unendliches Anschauungsmaterial von Menschen, die sich gegenüber niemandem mehr verantwortlich fühlten und ihre eigenen Regeln bestimmten. Und wenn Menschen meinen, sie wären niemandem gegenüber verantwortlich, verwandeln sie sich meist in herzlose, brutale, unbarmherzige und unberechenbare Scheusale. Wir sahen das in den Konzentrationslagern und natürlich sehen wir das auch heute in den verschiedenen aktuellen Kriegsgebieten. Auch in unserer Wirtschaft können wir solches Verhalten beobachten. Der böse Diener ist ein Bild für den autonomen Menschen, der sich von Gott gelöst hat und den seine Gebote, Gottes Gebote überhaupt nicht mehr interessieren. Der Diener lässt seine Wut freien Lauf. Barmherzigkeit wurde für ihn zum Fremdwort. Der Diener meinte, dass es sich nicht lohnen würde, seine Aufgabe zu erfüllen. Es würde ihm eh nichts bringen. Sein Herr würde sich sowieso nicht erkenntlich zeigen, wenn er zurückkommt. Und wenn er gar nicht kommt, dann wäre eh alles umsonst gewesen. Es ist schon verwunderlich, dass wir Menschen immer wieder den Gedanken Raum schenken, Gott wolle unser Leben einengen, er wolle Freude und Vergnügen nicht zulassen. Er wolle uns das Beste, was es gibt im Leben, wolle er uns eigentlich vorenthalten. Deshalb wollen das die Menschen wie an sich reißen. Und das suggerierte schon die Schlange damals gegenüber Eva. Sie sagt zu Eva, Gott weiß, an dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eva, ist dir eigentlich klar, dass dir Gott das Beste vorenthalten möchte? Ihr könntet Gott ebenbürtig sein, genauso wie Gott. Ihr könnt mächtiger werden, mehr Einfluss haben. Aber Gott will das verhindern. Deshalb dürft ihr nicht von dieser Frucht essen. Das Beste will er euch nicht geben. Und dieser böse Knecht, dieser böse Diener ist einmal mehr auf diese Lüge reingefallen. Statt die Kontrolle über sein Leben zu gewinnen, verlor er sie. Es ist ein großer Irrtum, wenn Menschen glauben, sie würden frei, wenn sie sich von Gott lösen. In gewisser Weise stimmt das, denn sie werden frei, frei von Gott, meinen sie. Dafür werden sie auf andere Weise unfrei. Abhängigkeiten, Hörigkeit gegenüber anderen Menschen, Süchte, Profilierungssucht, zwangshaftes Verhalten, Streit, Gewalt und so weiter. Natürlich nicht alles miteinander. Aber es ist eine Illusion, wenn wir meinen, wir könnten völlig unabhängig leben. Das ist nämlich unmöglich. Niemand kann vollkommen frei und unabhängig leben. Das ist unmöglich. Und Paulus meint zu dieser Art von Freiheit, welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Wer frei ist von Gott, wer Gott aus seinem Leben verdrängt, der wird wie dieser Diener im Elend landen. Jeder Mensch, ob er es will oder nicht, bleibt Gott gegenüber verantwortlich. Diese Verantwortung kann man nicht verschieben. Ich kann nicht sagen, diese Verantwortung interessiert mich nicht. Ich bin und bleibe verantwortlich. ist nicht zu delegieren, diese Verantwortung. Sein Herr wird an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Menschen kalkulieren gern und denken, sie werden den richtigen Zeitpunkt schon erwischen, um ihr Leben zu ändern oder auch in Ordnung zu bringen. Leider verpassen sie diese Chance oft so wie dieser Diener. Und sie denken dann, sie werden dann schon die richtigen Argumente finden, wenn sie Gott allenfalls doch begegnen würden, hätten sie schon genügend Argumente, um mit Gott zu argumentieren. Aber diese Argumente werden ihnen im Hals stecken bleiben. Die Folgen sind dramatisch. Der Herr wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind. Und wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Damit macht Jesus deutlich, dass er bei seinem Kommen zwei Aufgaben wahrnehmen wird. Zum einen wird er die treuen Diener zu sich holen und er wird sie belohnen. Zum anderen wird er die Gerechtigkeit aufrichten. Er wird als Richter auftreten. Alle, die meinten, sie müssen über Gott und sein Gericht Witze machen und spotten, werden schockiert sein, wenn sie Jesus sehen werden. Sie werden sofort erkennen, dass Gott nicht der alte, senile Mann ist, über den sie sich oft lustig gemacht hatten. Mit Erstaunen werden sie sehen, wie heilig und gerecht Gott ist. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Sie werden erkennen, dass Gott gnädig und barmherzig ist und sie werden auch erfahren, dass er heilig und gerecht ist. Ein Gott voller Liebe, der vor der Ungerechtigkeit seine Augen nicht verschließt. Das ist das, was dann eintreten wird. Das ist das, was sie lauthals von Gott forderten. Das wird er dann tun. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Es wäre gut, wenn sich die Menschen etwas weniger wichtig nehmen und dafür mehr Respekt vor dem heiligen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, haben würden. Paulus warnt sogar, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir das beachten, er warnt sogar uns Christen vor der Respektlosigkeit vor Gott. Er sagt den Christen in Galatien, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Diese Gleichnisse, die Jesus im Blick auf seine Wiederkunft erzählt, sind von einem tiefen Ernst. Er will unbedingt, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Deshalb rüttelt er uns auf, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abstumpfen und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Eines müssen wir uns einprägen. Die Erwartungen von Gott an uns sind nicht groß. Es ist eine Aufgabe, die jeder bewältigen kann. Was Gott von uns erwartet, ist einzig, dass wir ihm treu sind. Nur das eigentlich. Und die Klugheit besteht darin, dass wir verstanden haben, um was es in diesem Leben geht, auf was es ankommt, auf was wir Wert legen sollten. Und das Wichtigste ist die Treue. Und Jesus wollte nach seiner Auferstehung von Petrus, der ihn verraten hat, nur das eine wissen. Simon, Sohn Johannes, liebst du mich? Bist du noch mit mir unterwegs, Simon? Er fragt nicht, wie lange hast du Buße getan? Was hast du dafür getan, um deine Schuld abzuarbeiten? Jesus interessiert nur das eine. Liebst du mich? Bist du noch mit mir an Bord? Bist du mit mir verbunden? Und Paulus schrieb in seinem letzten Brief im Blick auf die Wiederkunft von Jesus, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die regelmäßig in den Gottesdienst gekommen sind, die jeden Tag in der Bibel gelesen haben und die jeden Tag lang gebetet haben, die viel gespendet haben, alle die dann auch. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Und das geht es. Die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wo die Liebe zu Jesus intakt ist, da wird Jesus willkommen sein. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das, was wir miteinander anschauen können in deinem Wort, dass du uns das auch zeigst. Diese Hoffnung, diese Freude, und oft haben wir den Eindruck, haben wir mehr Angst als Freude. Aber du möchtest, dass die Freude vorherrscht. Die Freude, dass dein Sohn wiederkommt. Denn das ist der große, wunderbare Tag in dieser Menschheitsgeschichte. Wenn du, Herr Jesus, kommst in Macht und Herrlichkeit. Und wenn du deine Leute zu dir nimmst, alle, die dich lieben. Und hilf uns, dass wir diese Lasten, die wir uns vielleicht selber aufgeladen haben, wo wir denken, dass uns der Glaube eigentlich erdrückt, dass wir die falschen Lasten abschütteln, damit wir das Richtige tun können. Amen.